Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
Wenige Menschen schaffen es in so wenigen Sätzen, komplizierte Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen und dabei auch noch witzig zu sein. Sebastian 23 heißt mit bürgerlichem Namen Sebastian Rabsal und er wurde bekannt als Vorreiter der deutschen Poetry Slam Szene. Heute ist er Komiker, Aktivist, Poet und Autor. Sein neuestes Buch heißt Alles wird gut und es hat kein geringeres Ziel, als die Welt zu retten. Und zwar in 5712 einfachen Schritten. Einige dieser Schritte wird er uns gleich hoffentlich erklären. Mein Name ist Julia Segers und ich begrüße hier auf der Detektor FM Bühne Sebastian 23. Hallo.
Ganz vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Sebastian, im Buch schreibst du über viele schlimme Dinge, unter anderem Alice Weidel, die Klimakrise und Wurst im Eigendarm. Trotzdem ist es ein sehr witziges und hoffnungsvolles Buch geworden. Der Titel Alles wird gut, der setzt ja auch eine gewisse Zuversicht voraus. Woher nimmst du die Zuversicht?
Ich glaube, dass wir schon auch den Krisen, die uns so umgeben, von denen du einige zentrale aufgezählt hast gerade, dass wir die schon auch ernst nehmen müssen und hinschauen müssen. Gleichzeitig aber gewinne ich ganz viel Zuversicht daraus, dass ich sehe, wie viele Menschen es gibt, die sich einsetzen, die sich jeden Tag engagieren, ehrenamtlich in Vereinen, in NGOs, überall sind AktivistInnen unterwegs und bringen sich wirklich mit so viel Energie und Herzblut ein. Wenn man sich das anschaut und dann möglicherweise noch mitmacht und selber auch ein kleines bisschen versucht, einen Beitrag zu leisten auf seine Art, dann kann man eigentlich nicht anders, als daraus auch einen gewissen Optimismus zu ziehen.
Wobei, so ganz sicher scheinst du dir ja nicht zu sein, weil auf dem Buchrücken steht der Satz noch mit einem Fragezeichen.
Ja, natürlich ist in unserer Zeit die Behauptung, alles wird gut, erstmal auch mit einer gewissen Provokation verbunden. Allerdings glaube ich, so das Gegenteil, alles wird schlecht, ist so ein Narrativ, das viel zu viel überall zu hören ist und ein Eindruck, den wir natürlich auch gewinnen, wenn wir hauptsächlich, wenn wir Nachrichten schauen und da hauptsächlich über negative Großereignisse berichtet wird, über Kriege, über Krisen, über Katastrophen. Das ist auch richtig, dass wir darüber informiert werden und Bescheid wissen, aber wenn man sich nur das anschaut, gewinnt man schnell den Eindruck, dass wir unweigerlich uns in eine negative Richtung bewegen und das, da möchte ich gerne mit dem Buch ein kleines Zeichen gegensetzen.
Ein Kapitel geht ja auch um die Medien.
Ja.
Findest du, die Medien berichten zu negativ? Müsste sich da was ändern?
Ich glaube nicht. Es ist wichtig, dass wir in den Medien natürlich auch über Probleme informiert werden. Ich glaube, es tut uns als Menschen aber auch gut, wenn wir regelmäßig den Blick darauf richten, was gibt es denn schon an positiven Bewegungen, was gibt es denn schon an Maßnahmen, die wir in den Nachrichten vielleicht nicht hören, die aber durchaus auch berichtet werden. Wir müssen nur mal hingucken auf ganz tolle Umweltschutzprojekte, auf soziale Innovationen, auf Firmen, die verstehen, ohne neoliberalen Turbokapitalismus auf eine faire und nachhaltige Art und Weise zu wirtschaften. All das ist vorhanden, aber es kommt in der Tagesschau nicht vor, was okay ist, denn wir können natürlich, wir haben die Chance, das trotzdem zu sehen und das setzt von uns ein bisschen voraus, dass wir mit einer gewissen Medienkompetenz auch daran gehen und auch natürlich, genau, uns da nicht zu einseitig informieren.
Da kommen wir auch später nochmal drauf zurück, was wir als einzelne Personen tun können.
Ja.
Jetzt vielleicht erstmal, ich habe gelesen oder du schreibst, dass eine ordentliche Portion Pommes bei dir schon für viel Optimismus sorgt. 5712 einfache Schritte sind im Buch, um die Welt zu retten. Ist das auch die Länge des Weges von deiner Wohnung in Bochum bis zur nächsten ordentlichen Pommesbude?
Das ist eine sehr schöne Frage, die ihr euch da überlegt habt im Vorfeld. Natürlich gibt es in Bochum schon mehr als die eine Pommesbude und es ist, glaube ich, von keinem Ort in der Stadt 5000 Schritte bis zur nächsten Pommesbude oder gar weiter. Wir dürfen auch nicht vergessen, Bochum ist immerhin die Stadt, in der Herbert Grönemeyer schon vor 40 Jahren sein Currywurstlied gesungen hat. Und das genau davon handelt, dass man da überall jederzeit zu Snacks kommt.
Sehr beruhigend. Wir können jetzt nicht über alle 5712 Schritte sprechen, deshalb frage ich mal so, was sind denn die wichtigsten Schritte, um die Welt zu retten?
Ich glaube, der allerwichtigste Schritt ist, dass wir uns informieren. Das habe ich gerade schon mal ein kleines bisschen angeschnitten. Es ist ganz entscheidend, dass wir wissen, womit wir es zu tun haben, was gemacht werden kann. Und dann ist der zweite Schritt, dass wir uns auch selber anschauen, gucken, was können wir beitragen. Denn ich glaube, viel zu schnell gewinnt man den Eindruck, wenn man die Welt zu einem besseren Ort machen will, wenn man sich für Klimagerechtigkeit einsetzen will, dann muss man sich irgendwo auf die Straße kleben oder muss man irgendwo eine krasse Aktion mitmachen. Das ist gar nicht so. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie wir uns einbringen können. Das können ganz kleine Sachen sein im Alltag und auch ganz große politische Aktionen. Da herauszufinden, was macht denn auch mir Spaß, wo kann ich etwas beitragen, ohne dass ich sofort die Lust am Engagement verliere, das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Und dann das dritte ist Banden bilden, ist nicht zu versuchen, das alleine zu machen. Wir werden die Welt nicht retten, indem wir als Einzelpersonen unglaublich intensiv und mit noch mehr Nachdruck den Müll trennen. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, uns auch mit anderen zu verbinden und zu schauen, wer ist denn da noch, wer engagiert sich noch, wer bringt sich noch ein. Und dann haben wir eine viel bessere Chance, den Herausforderungen unserer Zeit auch etwas entgegenzubringen.
Und waren dir diese Lösungen von Anfang an klar? Warst du dir dessen bewusst, was so getan werden muss, oder gab es einen bestimmten Aha-Moment für dich?
Naja, also vor allen Dingen gab es einen schrittweisen Erkenntnisprozess, der mir klar gemacht hat, dass wirklich jeder Mensch etwas beitragen kann, und das bedeutet dann natürlich auch mich selbst. Und dass man etwas bewirken kann, ist so eine wichtige Erfahrung, weil wir, wenn wir von den Krisen unserer Zeit uns umgeben fühlen und die immer wieder ins Gesicht gedrückt kriegen, ganz schnell den Eindruck gewinnen, wir können da nichts mehr dran tun. Wir können uns nicht mehr, wir können uns überhaupt nicht zur Wehr setzen. Dann gerät man natürlich in so ein Ohnmachtsgefühl. Man ist wahnsinnig unglücklich und unzufrieden und wird dann schnell auch zynisch und denkt so, ja, es geht eh alles kaputt, dann brauche ich jetzt auch nichts mehr, dann fahre ich jetzt mit 150 mit meinem SUV vom Kindergarten vorbei, was soll schon passieren, ist eh alles verloren. Und diese zynische Grundhaltung, die macht uns aber innerlich auch wahnsinnig, wie ich gerade schon sagte, unglücklich. Das hilft uns ja nicht, und es ist eben auch Quatsch, denn wir können etwas erreichen, wir können etwas bewegen, und das, glaube ich, ist die zentrale Botschaft auch im Buch.
Du schreibst im Buch von Widersprüchen, die uns im Alltag begleiten. Beispielsweise schreibst du, ein Dackel ist gleichzeitig klein für einen Elch und groß für eine Ameise.
Wow.
Es ist alles eine Frage der Perspektive, liest man da. Du plädierst dazu, dass wir es üben, unsere Perspektiven gelegentlich zu wechseln. Wie hilft uns das dabei, die Welt zu retten?
Naja, also ich glaube, wir müssen schon sehen, dass wir zum Beispiel von vielen, vielen Krisen umgeben sind. Menschen bemühen da Worte wie die Polykrise. Es sind wirklich wahnsinnig viele. Manche Menschen sagen so, es ist eine Omnikrise, die uns umgibt. Alles ist in krisenhaftem Zustand. Da kann man natürlich sich erdrückt von fühlen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, selbst wenn wir von 100 großen Krisen umgeben sind, sind wir gleichzeitig 8 Milliarden Menschen. Müssen sich nicht ganz alle zusammentun, aber wenn viele sagen so, ey, wir entschließen uns, wir bewegen was, wir setzen was in Gang, dann passiert auch was. Dann haben wir die Chance, und das im Blick zu haben, ne? Es sind nicht nur die Krisen da, sondern wir sind auch noch da. Wir können auch innerhalb einer Omni-Krise eine Omni-Lösung versuchen zu bewirken. Und das ist, das muss ich noch dazu sagen, dafür gibt es ein ganz tolles, aktuelles Beispiel, denn seit Mitte Januar, seitdem die Korrektivrecherchen über das Geheimtreffen in Potsdam aufgedeckt haben, was einige der Menschen in der rechtsextremen Szene so für Pläne hegen, sind Millionen von Menschen auf die Straßen gegangen, und das nicht nur in irgendwelchen Hochburgen, wo eine studentische Szene vorhanden ist, sondern auch in kleinen Dörfern, in Mecklenburg-Vorpommern, in Thüringen und auch hier in Sachsen ist zu merken so, dass das Narrativ, das zum Beispiel die AfD bestreitet, dass es eine schweigende Mehrheit gibt, die so ähnlich denkt wie die AfD, dass das absolut keine Grundlage hat. Es gibt viel, viel mehr Menschen, wenn wir bedenken, so bei Pegida sind es vielleicht mal 12.000 Leute auf der Straße gewesen. Das ist viel, das ist schlimm, aber jetzt waren es 3 Millionen. Das ist doch vollkommen krass, zu sehen, wie viele Menschen da aufstehen und versuchen, ein Zeichen zu setzen. Und daraus kann man eine wahnsinnige Hoffnung schöpfen. Es werden sicher viele bei den Demos gewesen sein und das Gefühl auch gewonnen haben, okay, ich bin nicht alleine in diesem Kampf. Die anderen sind vielleicht im Internet laut und verbreiten Hasskommentare und schreien auf Demobühnen rum. Aber wir sind wirklich, wirklich viele Menschen. Und wenn wir uns zusammentun, wenn wir entschlossen sind, wenn wir für das Gute uns einsetzen, dann können wir auch wirklich etwas erreichen. Mhm. Dankeschön.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter.
Das ist ein sehr schönes Beispiel dazu, was man auch im Kleinen verändern kann, einfach mal auf eine Demo zu gehen.
Ja.
Das Buch ist ja voller Geschichten und Beispiele und Anekdoten, die Welt auch zumindest im Kleinen so ein bisschen verbessert haben. Eine meiner Lieblingsanekdoten ist die aus Kopenhagen. Da ist das Wasser im Hafenbecken mittlerweile so sauber durch anhaltende Umweltschutzbemühungen, dass man dort mittlerweile schwimmen gehen kann, einfach im Hafen. Was ist so eine Geschichte, die dir hängen geblieben ist, die du für dieses Buch gefunden hast oder über die du gestolpert bist?
Naja, mir ist so als Geschichte hängen geblieben, da dachte ich wirklich, das kann es doch nicht geben. Das Schöne ist ja, ich zähle Beispiele auf, die sind keine Utopien und Träumereien, sondern das sind Dinge, die schon passieren. Das Hafenbecken in Kopenhagen ist vor über 20 Jahren so sauber gemacht worden, dass man da ein Freibad eröffnet hat. Das hat zu einem Umdenken in den Köpfen der Menschen geführt, die gesehen haben, so okay krass, wenn wir uns hier einbringen, wenn wir etwas tun, wenn wir uns für Umweltschutz einsetzen, dann gewinnen wir auch ganz direkt spürbar Lebensfreude daraus. Dann haben wir nämlich ein neues Freibad hier in der Innenstadt und seitdem ist dieser, der Architekt Bjarke Engels aus Kopenhagen nennt das nachhaltigen Hedonismus. Es ist also etwas, das uns gleichzeitig Spaß macht, das uns sofort etwas bringt, wenn wir uns da einsetzen. Das Beispiel, das mir hängen geblieben ist, ist aber ein anderes. Es kommt aus dem Wirtschaftsbereich. Es gibt in Nordspanien eine Genossenschaft, die Mondragon Cooperación Cooperativo, eine Wirtschaftsgenossenschaft, die aus über 95 Firmen besteht, die seit fast 100 Jahren existiert. Da arbeiten in diesen 95 Firmen 80.000 Menschen und die haben in dieser Genossenschaft nicht nur, weil es eine Genossenschaft ist, eine Gewinnbeteiligung für alle, die da arbeiten, sondern die haben auch eine Gehaltsobergrenze. An der Oberkante, die Vorstandsvorsitzenden dürfen maximal das Achtfache der Menschen am unteren Ende des Gehalts verdienen. Das haben die sich so gesetzt. Gleichzeitig, da bei 95 Firmen sind, die sich zusammengetan haben, wenn eine dieser Firmen schließt, weil das Geschäft nicht mehr so läuft, werden von den anderen Firmen die Arbeitenden übernommen. Dort gibt es einen Großkonzern mit, wie gesagt, 80.000 Mitarbeitenden und noch nie hat jemand, weil eine Firma dicht machen musste, da hat noch nie jemand seinen Job verloren. Wie erstaunlich ist das? Das machen Menschen jetzt schon. Menschen arbeiten auf eine Art und Weise, wo nicht am oberen Ende einer superreich wird. Hier ist das Gegenbeispiel. Der CEO von Amazon verdient pro Jahr aktuell das 6.500-fache von den Menschen am unteren Ende der Gehaltsskala bei Amazon. Und diese Eskalation, wo dann einzelne Menschen sich bereichern am Ende der kapitalistischen Verwertungskette, die müssen wir gar nicht so hinnehmen. Es gibt längst Leute, die ganz anders wirtschaften, die nachhaltig arbeiten, die Unternehmen haben in Verantwortungseigentum und das passiert jetzt schon. Wir könnten da einfach mitmachen, wir können uns entschließen, wir können es in Bewegung setzen und dann eben auch in einer faireren, gerechteren Gesellschaft leben, von der wir alle etwas haben und zwar nicht nur ein Freibad im Hafenbecken. Dankeschön.
Ein gutes Beispiel für meine nächste Frage, denn es wird immer wieder so ein bisschen deutlich, die Wurzel für viele Probleme, die siehst du im Kapitalismus. Ist der unser größtes Problem?
Ich glaube nicht, denn ich habe das gerade explizit auch den neoliberalen Turbokapitalismus genannt. Ich glaube, dass es Systeme gibt, wie wir auch auf eine wirtschaftliche Art, auch ohne dass wir all unser Geld jetzt auf den Haufen werfen und heißes Öl drüber kippen, um es zu frittieren und dann wegknuspern. Das ist gar nicht notwendig. Wir müssen Geld nicht abschaffen. Wir müssen keine mega krasse Revolution herbeiführen, wo wir alle Konzernchefs aufessen. Weil ich auch nicht glaube, dass die besonders gut schmecken. Aber es gibt eine andere Art, wie man wirtschaften kann und wie wir auf eine fairere und gerechtere Art mit dem Kapital umgehen und es verteilen auf eine Art und Weise, die für uns alle in eine bessere Zukunft führt. Wir müssen das aber tun. Es gibt wirklich viel Möglichkeiten, die man ergreifen kann. Wir müssen nur zeigen, dass wir es wollen. Es muss der politische Wille vorhanden sein und dann kann das auch gelingen.
Viele der Dinge, die du im Buch ansprichst, lassen sich auf der individuellen Ebene gar nicht so richtig lösen. Also die Klimakrise oder der Rechtsruck zum Beispiel. Das sind Probleme, die sich auf systematischer Ebene abspielen. Was können wir dann trotzdem als Einzelpersonen tun?
Naja, also was natürlich richtig ist, dass wir als Einzelpersonen nicht die Welt retten werden, indem wir uns ganz krass einschränken und jetzt auf irgendetwas verzichten und dann denken so, okay, jetzt bin ich nicht in Urlaub gefahren, jetzt muss es ja mit der Klimakrise gerettet sein. Es ist ein Narrativ, das von der Gegenseite auf die Klimagerechtigkeitsbewegung projiziert wird, dass man sagt so, die wollen euch alles wegnehmen, die wollen euch euer Auto wegnehmen, die wollen euer Schnitzel wegnehmen, die wollen euch den Urlaub wegnehmen. Das ist alles Quatsch. Es geht gar nicht darum. Am individuellen Konsumverhalten kann man natürlich arbeiten. Es ist gut, wenn man auch darüber nachdenkt, wie benehme ich mich, wie gehe ich mit den Ressourcen dieser Welt um, aber eine Veränderung, die wirklich notwendig ist, in einem Ausmaß herbeizuführen, dass sie auch etwas bringt, die muss auf struktureller Ebene passieren. Wir brauchen neue politische Ansätze, wir brauchen auch in der Wirtschaft andere Ansätze, denn wir müssen schauen, so das Beispiel Urlaubsflüge macht einen ganz geringen Prozentsatz tatsächlich aus beim Ausstoß von Treibhausgasen. Gleichzeitig wissen wir, dass es die 100 größten Konzerne sind, die 71% der Treibhausgase in dieser Welt verursachen. Daran muss man arbeiten. Da muss man auch hingehen und gucken, wie können wir bewirken, dass die Menschen, die super reich werden, dadurch, dass sie die Ressourcen dieser Erde ausbeuten, auch die Konsequenzen dieser Entwicklungen mittragen und mitbezahlen. Und dass wir nicht sagen, wir machen das jetzt alles hier so, wir wirtschaften, wie es uns gerade auf kurzer Distanz den maximalen Profit bringt und zahlen muss das dann aber in Zukunft die nächsten Generationen. Ne? Wir zerstören die Erde und ziehen uns dann zurück und sagen dann so, ja, da müsst ihr jetzt damit umgehen, was wir hier alles kaputt gemacht haben. Und das muss vorbei sein. Wir müssen jetzt so wirtschaften und so handeln, dass es nicht nur für uns, sondern auch für alle zukünftigen Generationen nachhaltig funktioniert.
Da wird ja manchmal
Dankeschön.
Auch... Danke.
Es ist vor lauter Freude einer unserer Ballons hier am Stand geplatzt.
Da müssen wir gleich mal Nachschub für holen. Aber ein Beispiel ist ja zum Beispiel auch der CO2-Fußabdruck, der von einem Ölkonzern erfunden worden ist. Und so wird dann dieses große Problem, das dieser Ölkonzern eigentlich verursacht, auf uns als einzelne Person runtergeschoben. Man findet ja wirklich wahnsinnig viele Beispiele zu Ereignissen und zu Zusammenhängen, die du im Buch besprichst. Wie groß ist der Rechercheaufwand, der dahinter steckt? Wie lange hast du für dieses Buch gelesen, recherchiert, Beispiele herausgezogen?
Ich habe schon lang dran gearbeitet, allerdings auch so im Hintergrund, weil ich natürlich jemand bin, der sich auch selber engagiert, der in vielen aktivistischen Kontexten mit Menschen zu tun hat und immer wieder Geschichten hört. Und ich habe die dann einfach nur, weil ich Schriftsteller bin, im Hintergrund die ganze Zeit gesammelt und dachte, das sind ja krasse Geschichten und habe das dann zusammengetragen und gedacht, so damit kann man jetzt hier natürlich in dieser konzentrierten Form Hoffnung einmal so als Destillat aus den ganzen Gesprächen und aus den Recherchen, die ich über Jahre geführt habe, hier in Buchform präsentieren.
Im letzten Kapitel plädierst du dafür, dass man für sich selbst und für die Gesellschaft schon sehr viel tun kann, wenn man etwas findet, für das man sich engagieren möchte. Was war dein erstes Engagement? Kannst du dich noch dran erinnern?
Mein allererstes Engagement fand bereits in meiner Kindheit statt. Die war geprägt dadurch, dass ich in den 80er Jahren natürlich über Umweltschutzbewegungen, die es da schon gab, sensibilisiert wurde für Probleme wie Atommülltransporte, die dann da irgendwie blockiert wurden. Und es gab natürlich den Zwischenfall in Tschernobyl, der mich als kleines Kind schon berührt hat. Und das Erste, was ich gemacht habe, war mit einem Freund zusammen. Da waren wir 12, 13, haben wir mit einer sehr kleinen Greenpeace-Ortsgruppe in einem kleinen Waldstück Plastikmüll eingesammelt. Das war das erste Mal, dass ich aktiv geworden bin. Dann muss man fairerweise dazu sagen, ich bin jetzt nicht seitdem in selben Maße die ganze Zeit engagiert gewesen. Zwischendurch habe ich in meiner Jugend dann eine Weile lang mich auf Punkrock konzentriert. Dann erst so ein kleines bisschen später im Laufe meines Studiums und im Laufe dann auch meiner Tätigkeit als Autor und als jemand, der auf Bühnen steht, gesehen so, okay, das ist etwas, was mir Spaß macht. Da sind wir wieder an dem Punkt, was kann man selber herausfinden, wo kann man selber etwas beitragen. Mir ist klar gewesen, ich kann ein bisschen schreiben, ich kann ein bisschen erzählen, ich erreiche damit Menschen und das heißt so ein bisschen auf eine unterhaltsame Art und Weise Aufklärung zu betreiben, das ist schon ziemlich früh das Mittel meiner Wahl gewesen, zu versuchen, über einige Umstände aufzuklären, ohne dabei die Hoffnung zu verlieren und auch ohne den Humor zu verlieren, der ein ganz zentrales Element in diesem Buch auch ist.
Und du erreichst ja jetzt Menschen auf den verschiedensten Wegen. Du stehst auf Bühnen, du schreibst Bücher, du bist sehr präsent in den sozialen Medien. Und der Humor ist, glaube ich, das, was überall der verbindende Faktor ist. Wie wichtig ist der Humor im Kampf gegen Krisen und vielleicht auch vor allem gegen die Klimakrise?
Für mich ist Humor in erster Linie ein kommunikatives Mittel. Also erstens mal macht es mir natürlich Spaß, aber wenn ich genauer hingucke, warum setze ich das ein, was erreiche ich damit, dann wird mir klar, wenn ich Menschen erzähle, so guck mal hier, da gibt es diese Firma, die macht so und da gibt es, ich versuche etwas zu erklären, da gerät man ganz schnell in so eine oberlehrerhafte Pose hinein, dass man sagt, pass auf, so und so ist die Welt und das müsst ihr machen. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Wenn man es mit Humor macht, erreicht man Menschen auf Augenhöhe. Wenn wir zusammen lachen, wenn wir über die Absurdität unserer Umstände lachen, wenn wir gemeinsam, dann schließt sich etwas zwischen uns. Wir stellen eine Verbindung her. Wir begeben uns auf Augenhöhe und natürlich ist Humor auch etwas, was die Menschen zueinander öffnet. Es ist ein soziales Schmiermittel, wo wir in der Kommunikation, sei es in Gesprächen oder auch wenn ihr euch Videos anguckt von Leuten, die ihr lustig findet, dann erreichen die euch ganz anders, wenn die euch emotional erreichen. Und wenn man gemeinsam lacht, ist das ein wunderbar verbindendes Element, das dann auch eben, die Schwere aus manchen Gesprächen rausnimmt, die Schwere der Krisen erträglicher macht, in denen wir uns befinden, ohne sie zu verleugnen. Ein ganz großes Missverständnis ist, dass Humor und Ernst Gegenteile sind. Man kann nämlich sehr wohl auf eine sehr lustige Art und Weise über sehr ernste Sachen sprechen und das ist, was ich versuche. Dankeschön.
Das sagt Sebastian Rabsal alias Sebastian 23. Sein neues Buch Alles wird gut, die Welt retten in 5712 einfachen Schritten ist im Bene Verlag erschienen. Das Buch hat 172 Seiten und kostet 18 Euro. Vielen Dank, Sebastian 23.
Ganz vielen Dank für das Gespräch.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.